Auch an diesem Sonntagmorgen grüße ich euch, liebe Geschwister, von dieser Kanzel, von diesem Ort, meinem Lieblingslehrort. Es gibt keine Kanzel, auf der ich lieber predige als auf dieser. Und Markus hat uns sehr gut da hineingenommen. Und es ist tatsächlich, 1. Korinther 2, Vers 1, so mein Leitvers für meinen Predigtdienst, für meinen Lehrdienst, dass ich mir nichts anderes vornehme, ebenfalls wie der Paulus, als Jesus Christus und den als gekreuzigt, also in der Erlösung zu verkündigen und eben nicht mit Redeweisheit und nicht mit überredenden Worten oder Philosophie das zu tun. Und ich würde ergänzen, auch nicht in der Kürze einer Zeit, in der Kürze einer Predigt, damit ihr nicht, wenn ihr nach Hause geht und gefragt werdet, war die Predigt gut und warum, dass ihr sagt, sie war kurz und deswegen war sie gut, sondern all diese Dinge vielleicht sogar ein Ärgernis sind und sagt, also gut war sie nicht wegen der Länge und wegen der Rhetorik war sie auch nicht so gut und seine Ems waren auch nicht so gut. Aber was gut war, Jesus Christus wurde uns vor Augen gemalt. Und wenn das bleibt, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. Nicht, dass ich mit Absicht sehr lange predige, aber es kommt vor. Es kommt vor öfters, als ich mir selbst wünsche. Aber wir dürfen einfach eine Zeit miteinander haben unter dem Wort Gottes hier an diesem Ort, in dem wir das Markus-Evangelium studieren, unter anderem, wenn ich hier auf dieser Kanzel lehren darf. Und wir sind gerade in den Einsetzungsworten Jesu zum Abendmahl. Das ist Markus Kapitel 14, in dem wir gerade sind. Und es ist eine kleine Predigtreihe draus geworden. Innerhalb der Predigtreihe über das Markus-Evangelium ist die Predigt über das Abendmahl, über die Einsetzungsworte zu einer kleinen Predigtreihe geworden. Mittlerweile zum dritten Mal schauen wir wieder in diesen Text hinein. Markus Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Auch heute wollen wir sie noch einmal lesen und da noch mal bleiben. Und da werden wir auch noch nicht fertig werden, auch heute. Übernächsten Sonntag werden wir gemeinsam wieder das Abendmahl feiern. Wir haben am ersten Sonntag im Monat im Januar gefeiert. Übernächsten Sonntag ist schon wieder Februar und wir feiern wieder. Und da habe ich vor, diese Predigtreihe abzuschließen. So die letzten Punkte da mit euch nochmal anzuschauen, sodass wir einen ganzen Monat lang uns mit diesem Thema des Abendmahls beschäftigt haben, uns darauf vorbereitet haben und dann das im Verständnis, im Glauben dann eben in zwei Sonntagen hier wieder das Abendmahl gemeinsam nehmen. Da will ich diese Predigtreihe abschließen. Aber lasst uns noch einmal den Text lesen und auch wieder, auch wenn wir ihn zum dritten Mal in diesem Zusammenhang lesen, so halte ich das wirklich für sehr notwendig und wichtig, dass wir da genau hinschauen und ein gutes, festes und biblisches Verständnis von dem Abendmahl und von den Einsetzungsworten Jesu haben. Damit wir wirklich im Glauben das tun, was wir jeden Monat und in so einer Regelmäßigkeit machen. Zum anderen aber, ich weiß, dass meine Berufung, meine Begabung in meinem Verständnis die des Lehrers ist und weniger des Evangelisten. Aber ich freue mich über diese Worte und auch deswegen bin ich so gerne langsam an diesem Punkt, weil sie so voller Evangelium sind. Also wenn wir das anschauen, dann reden wir und über das pure Evangelium, das herrliche Evangelium. Und ich darf euch von dieser Kanzel das Evangelium verkündigen, von diesen Einsetzungsworten. Denn letztendlich ist das, es ist wirklich pures Evangelium, was wir in diesen Versen haben. Lasst uns sie lesen. Ab Vers 22. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Liebe Geschwister, auch wenn wir schon mehrmals jetzt gebetet haben und gut gebetet haben, ich will meinen Jesus einfach bitten, dass er segnet und gib mir noch kurz diese Zeit dafür. Jesus Christus, das, was du gesagt hast, das, was du da gedacht hast, das, was du da verkündigt hast, das wollen wir verstehen. Wir wollen begreifen, Herr, was diese Einsetzungsworte bedeuten, was dein Wort bedeutet. Und die Worte sind Geist. Und wie wir gerade gelesen haben, bezeug auch ich, Herr, dass Geistliches geistlich gedeutet und verstanden werden muss. Und dass es deinen, den Geist Christi braucht, um das zu begreifen, Herr. Herr, dass das Gute, das wir mitnehmen heute, das Geistliche ist. Und so bitte ich dich, Jesus Christus, segne uns in dem Hören deines Wortes, in dem Verstehen. Gib mir Weisheit und Verstand und Kraft und richtige Rede, es auszulegen, Herr, dass es zum Segen wird. Jesus, in deinem Namen will ich das bitten vom Herzen. Amen. Unter mehreren Punkten habe ich euch versucht, diesen Text auszulegen oder in diesen Text hineinzunehmen, euch die Bedeutung darzustellen. In der ersten Predigt zu diesem Abschnitt habe ich euch den Kontext von diesem Essen nahegelegt, bei dem Jesus diese Einsetzungsworte sprach. Wir haben uns das biblische Passafest angeschaut und sowohl auch das jüdische traditionelle Passafest angeschaut, um dieses Grundverständnis oder diesen Hintergrund zu bekommen, bei welchem Essen hat Jesus eigentlich diese Einsetzungsworte gesprochen, bei welchem Essen hat er das Brot gebrochen, bei welchem Essen hat er dann nach dem Brotbrechen den Kelch genommen und ihn gesegnet, also in welchem Kontext geschah das Ganze. Das haben wir uns miteinander angeschaut. Und dann haben wir uns den Ablauf des Abendmahls angeschaut, die Reihenfolge. Und da ging es mir vor allem darum, euch hineinzunehmen und es deutlich zu machen, dass die Bedeutung des Abendmahls nicht in der rituellen Reihenfolge besteht. Das heißt, zuerst muss man das Brot nehmen, dann muss man den Kelch nehmen, dann muss man so. Also, dass der Segen nicht in diesem Ablauf selbst ist. Der Segen ist nicht in dieser Tradition, was muss man zuerst machen, was kommt danach, dass man alles ganz genau tut, sondern der Segen kommt im Verständnis der geistlichen Bedeutung der Reihenfolge. Und der Grund, warum zuerst Brot gebrochen wurde und gesegnet wurde, ausgeteilt und gegessen wurde und warum später danach der Kelch kam, hat eine tiefe geistliche Dimension, weil diese Reihenfolge widerspiegelt unsere Rechtfertigung. Es widerspiegelt und zeigt das Werk der Stellvertretung Jesu Christi. Das Brot steht für das Leben Christi, der Kelch steht für den Tod Christi. Und in dieser Reihenfolge ist unsere Erlösung geschehen. Und das ist wichtig, dass diese Reihenfolge es gibt. Also die Reihenfolge besteht nicht in der rituellen Handlung. Und dann nicht durch die rituelle Handlung kommt der Segen, sondern die Reihenfolge ist im Erkennen und Verstehen der geistlichen Bedeutung und dessen Bezeugen durch das, was man da tut. Also so haben wir uns diesen Ablauf, die Reihenfolge beim Abendmahl uns angeschaut in der letzten Predigt und dann uns schon der eigentlichen Bedeutung des Abendmahls, der beiden Elemente uns angeschaut. Es sind ja zwei Elemente, die beim Abendmahl vorhanden sind, Brot und eben der Kelch. Und was ist diese Bedeutung dieser beiden Elemente? Warum braucht es eben gerade diese beiden? Warum reicht nicht ein Element? Warum diese beiden? Und wir haben uns diese Bedeutungen angeschaut und das letzte Mal uns mit dem Brot beschäftigt. Dieses ungesäuerte Brot, das das Leben Jesu widerspiegelt, dass er für uns lebte und frei von jedem Einfluss der Sünde war. Dieses Leben, das er dahin gegeben hat, dieses Leben, das er uns gegeben hat, nicht nur für uns, sondern uns gegeben hat, das Leben, das uns zugerechnet, das Leben, das Jesus für uns stellvertretend gelebt hat. Heute gucken wir uns das zweite Element an. Und dann in zwei Wochen, in der letzten Predigt zu dieser Reihe, zu diesem Thema beim Abendmahl, schauen wir uns dann die Teilnehmer an und überhaupt die Bedeutung von diesen Symbolen. Und ich denke, dann sind wir gut hineingenommen und sind würdig, das Abendmahl gemeinsam zu nehmen. Also gucken wir uns heute das zweite Element an. Ist beschrieben in Vers 23 und 24 und ich lese es trotzdem noch einmal vor. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihn denen, und sie tranken alle daraus, und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Das ist das zweite Element. Nach dem Brot nimmt Jesus eben den Kelch. Liebe Freunde, wenn ich euch fragen würde, wenn ich euch überraschen würde bei einer Gelegenheit und euch einfach eine Frage stellen würde und sagen, welche zwei Symbole repräsentiert oder gibt es im Abendmahl? Welche zwei Symbole haben wir im Abendmahl, haben wir in dem neuen Bund, haben wir in der Stellvertretung? Wenn ich euch das fragen würde, was würdet ihr antworten? Brot und Wein. Das ist etwas, was so automatisch bei uns kommt. Brot und Wein. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das steht nicht in unserem Text. Wir reden immer von Brot und Wein, aber der Text redet nicht von Wein. Nun, nee, also wirklich, wenn wir genau hinschauen, in keinem Text redet die Schrift vom Wein. Es ist immer die Rede von Kelch. Wir verbinden Kelch natürlich automatisch mit Wein. Und so, wenn wir Wein sagen, meinen wir eigentlich Kelch. Ich gehe mal vom Guten, vom Besten aus. Aber unser Verständnis ist, dass die zwei Symbole des Abendmahls Brot und Wein sind. Aber das sind nicht die biblischen Symbole für das Abendmahl, nicht die biblischen Symbole, die uns die Schrift gibt. Ich lese euch nochmal. Und er nahm einen Kelch, steht hier. Und hier steht auch nicht ein Kelch voll Wein. Hier steht, er nahm einen Kelch. Und dann sagt, und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes. In allen parallelen Berichten, ob Matthäus oder Lukas, Korintherbriefe, da wo wir die Einsetzungsworte haben, finden wir an keiner Stelle den Verweis, und er nahm den Wein. Und er segnete den Wein. Und sagte, das ist mein Blut. Das ist nicht, was wir in der Schrift haben, sondern es ist die Rede von einem Kelch. Die Symbolik ist, das Blut repräsentiert was? Der Kelch. Das Blut repräsentiert nicht in erster Linie der Wein, sondern der Kelch repräsentiert das Blut. Er nimmt einen Kelch und sagt, dies ist mein Blut im neuen Bund, in dem Bund. Er nimmt einen Kelch, er segnet den Kelch. Es gibt nur einen Verweis, dass es wahrscheinlich Wein war. Und das ist in Vers 25, wenn er sagt, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde. So, was es für ein Gewächs des Weinstocks ist, wissen wir nicht. Wir können nicht mal sagen, ist es Weiß- oder Rotwein. Aber Rot ist besser als Blut, gell? Wir wissen auch nicht, ist es gegärt oder nicht gegärt. Versteht ihr? Wir wissen nicht, ist es verdünnt, nicht verdünnt. Und was ich damit sagen will, es spielt keine Rolle. Es geht nicht um die Flüssigkeit in dem Becher. Und es geht auch nicht um darum, sondern es geht um eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung. Für uns ist der Gedanke natürlich naheliegend, Blut, Wein, beides rot, beides fließt, richtig? Aber das ist nicht, was die Schrift macht oder was die Schrift sagt. Wie gesagt, die beiden Symbole, die das Abendmahl oder den neuen Bund repräsentieren, ist Brot und Kelch. Brot und Kelch. Das ist, was das Zeugnis der Schrift uns sagt. Warum ist das wichtig? Also manche Ausleger legen den Wert darauf, wenn es heißt, und nach dem Mahl nahm er den Kelch, und dann betonen sie den Kelch und sagen, das ist der Kelch, und verweisen darauf auf den dritten Kelch, der bei dem jüdischen Passa, bei dem jüdischen traditionellen Passa als der Kelch der Erlösung gefeiert worden ist. Und sie machen deutlich, dass Jesus bewusst diesen Kelch, diesen Erlösungskelch, den dritten Kelch nahm und ihn segnete. Aber schaut mal im Markus-Evangelium, was Markus schreibt. Und er nahm einen Kelch. Das Gleiche findet ihr im Matthäus-Evangelium. Er nahm einen Kelch. Lukas sagt, er nimmt den Kelch. Und in 1. Korinther Kapitel 11 sagt Paulus auch, und er nahm nach dem Mahl den Kelch und segnete. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Kelch, sondern der Schwerpunkt liegt auf dem Kelch. Das heißt nicht, dass die Schrift uns sagt, oh, wir müssen wissen, welchen Kelch nahm er da. Und da müsst ihr euch mit der jüdischen Tradition beschäftigt haben und euch mit diesem dritten Kelch beschäftigen und wissen, Jesus hat bewusst diesen jüdischen traditionellen Kelch genommen. Das darf ich euch sagen, das ist Redeweisheit. Das sind überredenden Worte. Denn wenn man die jüdische Tradition nicht kennt und nicht so belesen ist und kein Google hat, dann kann man es nicht verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn Jesus einen Kelch nahm, dann nahm er bewusst einen Kelch und nicht, um die jüdische Tradition zu erfüllen, sondern es hat was mit dem Kelch und zwar mit der Symbolik des Kelchs zu tun. Und da müssen wir als erstes ansetzen, das müssen wir als erstes verstehen. Denn das jüdische Verständnis vom Kelch war welches? Sie feierten oder sie nahmen vier Kelche, gab es. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe euch da, wie gesagt, im Kontext hineingenommen. Aber diese Kelche repräsentieren was in der jüdischen Tradition des Passafestes? Sie symbolisieren Wein. Und Wein steht bei ihnen für Freude. Das ist nicht das, was Jesus mit Kelch meint. Und er nahm nicht den Kelch der Freude, Er nahm einen Kelch. Einen Kelch. Und der Bibel symbolisiert ein Kelch etwas anderes. Und wisst ihr, was in der Bibel ein Kelch symbolisiert? Den Zorn und den Grimm Gottes. Das ist ein Symbol in der Bibel für Kelch. Und darum wird auch explizit von einem Kelch geredet, wenn Jesus den Kelch nimmt und sagt, jetzt schaut mal, er nimmt einen Kelch und sagt, das ist dann mein Blut der Bund in meinem Blut. Also wenn die Bibel von Kelch spricht, dann spricht sie eben nicht von Wein und von Freude, sie spricht von Leid. Nochmal, nur zum richtigen Verständnis. Ja, im Kelch war Wein drin. Ja, da ist eine Flüssigkeit. Aber das ist die Flüssigkeit an sich selbst. Und die Beschaffenheit der Flüssigkeit ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das Verständnis des Kelchs. Für was steht der Kelch? Ihr kennt Dietrich Bonhoeffer, zumindest schon mal gehört. Und ich bin sicher, das meiste, was ihr von ihm kennt, ist ein Lied. Und dieses Lied, da gibt es eine Zeile, da heißt es, und reichst du uns den Kelch, den bitteren, gefüllt an den obersten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Warum? Aus deiner guten und geliebten Hand. Ich glaube, so ähnlich. Manche tun sich schwer, diesen Vers zu singen. Wie kann man sagen, ich nehme den Kelch dankbar, den bitteren Kelch, gefüllt bis zum obersten Rand, den ich komplett austrinken möchte, und ich nehme dann ohne Zittern, weil ich weiß, es ist aus deiner guten und geliebten Hand. So, das ist tiefe Theologie, die hinter diesem einen Vers da steht, dass er übrigens im Gefängnis geschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Aber der Kelch, das drückt genau das aus, drückt gut aus, das, was eigentlich ein Kelch bedeutet. Es bedeutet, es ist eine Umschreibung des Gerichtes. Es ist eine Umschreibung der Bitterkeit, es ist eine Umschreibung des Leidens. Geht mit mir in Jesaja 51, in den Propheten Jesaja. Ich gebe euch 1, 2, 3 Beispiele dazu. Jesaja 51. Ich habe bewusst diese Stelle ausgesucht, um dann euch gleich etwas zu zeigen, einen Bezug zu zeigen. Jesaja 51, ab Vers 21. Darum höre doch dies, die du elend bist und trunken, aber nicht von Wein, sondern spricht der Herr, dein Gott, der den Rechtsstreit seines Volkes führt. Sieh, ich nehme aus deiner Hand den Taumelnbecher, den Kelch, den Becher meines Zorns. Gott spricht von seinem Volk, von Volk Israel. Im Vers 17 übrigens wird das auch schon erwähnt. Er sagt, Gott verheißt und sagt, ich nehme aus deiner Hand den Becher, den ich dir gegeben habe, den du voll austrinken musstest. Und er spricht von seinem Grimm und von seinem Zorn. Und dann sagt Gott, ich werde den Becher aus deiner Hand wegnehmen. Du musst ihn nicht mehr trinken. Das heißt, du musst nicht mehr unter meinem Zorn sein. Du wirst nicht die volle Kraft meines Gerichtes und meines Grimms erleben. Er sagt, Gott sagt, ich nehme es dir aus deiner Hand, ich werde es dir wegnehmen. Und wisst ihr, warum er das tun wird? Was ist Jesaja 52? Was ist Jesaja 53? Was wird uns da vorgestellt? Wer wird uns da vor Augen gemalt? Der Gottesknecht, der Gesalbte, richtig? Und was passiert mit diesem Gottesknecht? Was passiert mit diesem Gesalbten? Wer wird diesen Kelch trinken dann? Wer wird ihn in den Grimm und den Zorn Gottes dann denn bekommen? Und das ist dann dieses Lamm Gottes, das wir als das Passahlamm kennen. So, Kapitel 53, ich lese nur ein paar Verse an, die uns gut bekannt sind, ab Vers 4. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Dann heißt weiter. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm vor seinem Scherern und so weiter. So, das ist das Bild. Also in Jesaja verheißt Gott, dass er von sein Gericht und seinen Grimm und sein Zorn gegenüber all ihrer Boshaftigkeit und ihrer Ungerechtigkeit, ihrer Sünde, ihres Götzendienstes, er wird das von ihnen nehmen. Und er spricht von einem Becher, den sie sonst trinken mussten. Und der Grund, warum er ihnen wegnimmt, er sagt, jemand anders wird ihn trinken. Ich werde meinen Zorn und meinen Grimm auf jemanden anders ausgießen. Und das ist das stellvertretende Lamm. Das ist das stellvertretende Lamm. Wenn Jesus den Kelch nimmt, dann geht es ihm nicht um die jüdische Tradition und den dritten Kelch. Ihm geht es um was ganz anderes. Er will sagen, dass er nimmt den Kelch, der etwas symbolisiert, nämlich den Grimm und den Zorn Gottes über deine und meine Schuld, über deine und meine Sünde, dass eigentlich wir trinken müssten, die volle Konsequenz des Gerichtes auf uns nehmen. Und er sagt, ich nehme den Kelch, ich trinke ihn aus. Für wen? Für dich und für mich. Es ist der Kelch des Zornes und des Grimmes Gottes. Das repräsentiert ein Kelch in der Schrift. So verstand Jesus das auch. Wenn ihr mit mir ins Matthäusevangelium geht, Kapitel 20, da wird es deutlich, wie Jesus den Kelch an sich selbst verstand. Matthäus Evangelium, Kapitel 20. Jakobus und Johannes, glaube ich, sind das die beiden Söhne des Zebedäus, die gerne den ersten Platz haben wollten und mit Jesus gestritten haben. Wir haben uns diese Geschichte im Markus Kapitel, haben wir uns auf jeden Fall in Kapitel 10 uns angeschaut. Und sie schicken die Mutter vor und so weiter. Und in diesem Zusammenhang schaut mal Vers 22. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber da sitzen zu meiner Rechten, zu meiner Linken, zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für den sie von meinem Vater bereitet ist. So, die Fragen, Jesus, können wir diese erste Stelle bekommen? Können wir auf den ersten Platz bekommen? Und Jesus sagt, okay, wisst ihr, was der Preis dafür wäre? Den gleichen Kelch zu trinken, den ich trinken muss. Das heißt, den gleichen Leidensweg zu gehen, die gleichen Konsequenzen, das alles auf sich zu nehmen. Könnt ihr das? Und sie sagen, ja klar können wir das. Die hatten keine Ahnung. Die haben keine Ahnung von dem Kelch gehabt, von dem Jesus sprach. Und jetzt erklärt er ihnen, bevor er es erfüllt, bevor das stattfindet, erklärt Jesus, darum verlangt er ihnen es so, damit sie das verstehen, was da am Kreuz geschah, muss Jesus ihnen das vorher erklären. Und jetzt erklärt er den Kelch. Er sagt, was bedeutet dieser Kelch, den er trinken wird, den trinken muss, von dem die Jünger gerne getrunken hätten. Geht mit mir in Kapitel 26. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr gut bekannter Text. Zu dem werden wir noch kommen in unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium. Aber hier möchte ich bewusst erstmal mal aus dem Matthäus-Evangelium lesen, um keine große Verwirrung zu stiften. Ich lese ab Vers 39, das ist die Begebenheit in Gethsemane. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht meinen will, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, sondern dein Wille geschehe. Was bittet Jesus? Er weiß, was kommen wird. Er weiß, was jetzt gleich kommt. Und zwar die volle Ausgießung des Zornes Gottes. Er wird alles spüren, den ganzen Grimm Gottes gegenüber der Sünde. Und er spricht von einem Kelch. Er sagt, dieser Leidensweg bis in den Tod, das ist der Kelch. Er nimmt diesen Kelch, von dem er dann nahm und ihn segnete und sagte, das ist das Blut in meinem Bund. Das ist der Leidenskelch, es ist der Leidensweg, es ist der Tod des Christus letztendlich. Das ist aber nicht einfach nur ein Leidensweg erlitten von Menschen, sondern der Vater gibt seinen Sohn als ein Opfer und gießt sein Zorn und sein Gericht nicht an der Erstgeburt unter seinem Volk, sondern sein Erstgeborenen trifft der ganze Zorn Gottes. Er trinkt den ganzen Becher komplett aus. Das ist, was da passiert. Johannes an die Stelle noch, Johannes Kapitel 8. Und das rundet uns das Verständnis von dem Kelch ab. Johannes Kapitel 8. Habe ich 8 oder wahrscheinlich ist es 18? 18. Es ist 18. Entschuldigung an der Technik, ich glaube, ich habe euch 8 geschrieben, kann das sein? Ab Vers 10 möchte ich lesen. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zum Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich denn den nicht trinken? Das ist unmittelbar nach Gethsemane. Jesus erbittet den Willen Gottes und sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann gib mir nicht diesen Kelch zu trinken. Er weiß, was es bedeutet. Dann, er sagt aber nicht, was ich will, was du willst. Ich muss ihn trinken. Er ringt sich dadurch im Gebet, wird gestärkt durch die Engel. Dann kommen die Feinde, nehmen ihn gefangen. Petrus fängt an zu kämpfen, dass Jesus nicht gefangen wird und nicht leiden und nicht sterben muss. Und dann sagt Jesus, soll ich den Kelch denn nicht trinken, den wer ihm gibt? Der Vater. Wessen Kelch ist das? Es ist der Kelch des Vaters. Wer gießt ein? Der Vater. Der Inhalt des Kelches ist Leiden. Der Inhalt des Kelches ist Sterben. Es ist das Gericht Gottes. Das ist der Inhalt des Kelches. Gehen wir zurück zum Markus-Evangelium. Das, was die beiden Elemente, das Abendmahl ist Brot und der Kelch. Aber was repräsentiert der Kelch? Für was steht der Kelch? Es ist wichtig, für was steht der Kelch? Der Kelch steht für das Blut zuerst mal. Der Kelch steht für das Blut, denn er sagt, er nimmt den Kelch, segnet ihn. Liebe Geschwister, was bedeutet segnen? In anderen Stellen heißt dankte. Er dankte dafür. So nehme ich ihn dankbar ohne Zittern. Er dankt Gott, warum? Weil er weiß, was da passiert ist. Nicht, weil es so leicht ist und weil es so gut schmeckt oder weil es nur ein Teil eingegossen ist. Er weiß, was das hervorbringen wird. Er dankt Gott für die Erlösung, die in diesem Kelch stattfinden wird. Ich will an diesem Punkt nochmal sagen, wir haben kein sakramentales Verständnis vom Abendmahl. Wenn wir den Kelch segnen, dann verwandelt sich nicht der Wein in Blut. Und dann wird das uns zum Segen. Dann bekommen wir Gnade von Gott dadurch. Nur nebenbei, für all die, die das sagen, man muss das wörtlich verstehen, nämlich das ist mein Leib, dann sagen sie, da steht das ist, also muss das Brot buchstäblich Leib sein, richtig? Aber in dieser Logik bedeutet, das ist, für was steht das Blut dann? Was muss buchstäblich zum Blut Jesu werden? Nicht der Wein, sondern der Kelch eigentlich. Wenn man es wörtlich auslegt, wie es manche behaupten, und das sakramentale Wirken dazu belegen, weil sie sagen, da steht doch, das ist, dann ist nicht der Wein das Blut Jesu, sondern der Kelch, der verwandelt werden müsste. Weil der Kelch repräsentiert das. Wir haben nicht dieses Verständnis. Und wenn wir das segnen beim Abendmahl, dann bekommt der Kelch und somit dann der Wein, den wir austeilen, nicht erst seine Wirkung und seine Kraft. Und wir dann spüren dann die Gnade, wenn wir es haben. Und dann, das ist nicht Abendmahl. Das ist nicht, was da passiert. Wenn wir segnen, dann danken wir. Wir preisen Gott für das, was er getan hat. In Jesus Christus. Dass der Zorn Gottes wen nicht getroffen hat. Uns, dass wir den Kelch nicht trinken mussten, sondern Christus diesen Kelch getrunken hat. Was der Zorn Gottes über ihm ausgegossen wird. Wichtig, er sagt nicht, dieser Wein steht für mein Blut. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Nach Lukas oder 1. Korinther. Dieser Kelch ist der neue Blut. nachdem wir uns angeschaut haben, was die Bedeutung des Kelches ist, ganz kurz, nämlich das Gericht Gottes und sein Zorn. So steht aber wiederum Blut für, ist ebenfalls ein Bild. Blut ist ebenfalls ein Symbol. Denn für was steht das Blut in der Bibel? 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. In dem herrlichen dritten Buch des Moses, in dem es um unsere Rechtfertigung und Heilung geht, durch das Blut des Lammes, durch den Priesterdienst, für das Volk darbringen, und zwar in der Opferung des Tieres und des Blutes zur Rechtfertigung des ganzen Volkes ihrer Sünde. Ein herrliches Vorbild, Schatten und Verheißung unseres Erlösers Jesus Christus. Und das, was ja aber das dritte Buch ja so ausmacht und so viel ist, das ist ja überall Blut. Ich kann mich nochmal erinnern, wie eine alte Frau zu mir kam, weinend und sagt, Will, ich mache jetzt gerade meine Bibellese, das dritte Buch Mose. Es ist voller Blut. Und ich sagte, es ist so schwer zu lesen. Und dann habe ich gesagt, liebe Schwester, wenn du das so spürst, dann hat das die Wirkung erreicht. Dann wirst du umso mehr begreifen, was das Blut Jesu Christi bedeutet, was er alles erfüllt hat. Schaut mal, was die Bedeutung des Blutes im Herzstück des dritten Buch Mose, Kapitel 17. Ich lese ab Vers 11. Denn die Seele, man kann sagen Leben, Nefesh, das Hebräische, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sündung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sündung tut, durch die Seele in ihm. Gar nicht so einfache Stelle und wird auch falsch verstanden. Ein Grund, warum ganz bestimmte gläubige Gruppe gläubig würde ich nicht sagen, religiöse Gruppe, keine Blutinfusion nimmt. Weil sie sagen, denn in der Bibel steht, die Seele des Menschen ist im Blut. Also wenn ich Blut brauche, Infusion brauche, dann kriege ich die Seele von einem, oder ich weiß nicht, was ich da kriege. Ist ja nicht immer eine gute Seele. So, also da wehrt man sich dagegen. Ihr wisst, von wem ich rede. So, die Bibel redet, sagt nicht, dass die Seele des Menschen, also das Immaterielle, im Blut fließt oder im Blut zu Hause ist. Das ist nicht die Lehre der Schrift. Die Bibel lehrt, oder Gott sagt, ich gebe euch ein Symbol. Ich sag euch, dass Blut repräsentativ, symbolisch für Leben steht. Und wenn ein Mensch lebt und am Leben bleibt, muss Blut fließen. Weiße und rote Blutkörperchen, all das, was dazu gehört, Sauerstofftransport, all das, das braucht der Mensch. Verliert er Blut, das Leben. Gehst du ihm an die Gurgel, schneidest du durch, fließt Blut raus. Er stirbt. Wenn ein Mensch Blut vergießt, dann steht das sogar heute noch repräsentiert. Für was? Für Sterben. Wir sagen, so viel Blut vergießen. Damit meinen wir nicht, oh, überall liegt Blut und man hat sich einen Finger oder sonst etwas geschnitten. Wenn wir sagen, so viel Blut vergießen war in dieser Zeit, dann verstehen wir, so viele Menschen sind gestorben. Blut steht in der Bibel für Leben. Schaut mal, nochmal, die Seele ist nicht buchstäblich im Blut. Blut repräsentiert Leben. Gott hat das so eingeführt, wisst ihr warum? Um uns etwas deutlich zu machen. Und er sagte auch, damit für ein Leben, ein sündiges Leben, ein Leben voller Schuld, gibt es nur einen Preis. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, Leben wird ausgelöscht. Mensch muss sterben. Für die Sünde muss ein Mensch sterben. Und eine Seele auszukaufen, ein Leben auszukaufen, muss es stellvertreten, muss dann jemanden leben lassen. Und um diese Wahrheit deutlich zu machen, sagt Gott, wenn ich das Blut auf den Altar, auf den Opfer für Gott darbringe, dann soll es euch klar sein, es ist Sündung für euer Leben, Sündung für euer Seelen. Damit erkaufe ich euer Leben, damit müsst ihr nicht sterben. Jemand anders wird für euch sterben, Blut vergießen. Ich denke, das Prinzip verstehen wir. Wir reden immer davon, wir sagen das auch und wir sagen, Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Bedeutet das, dass als Jesus am Kreuz hing, es ganz wichtig war, dass überall Blut geflossen ist? Versteht ihr, was ich meine? Wie viel wird draus gemacht? Die Tücher, die da mit Blut Jesu betropft waren und dann werden sie als Heiliges angebetet und was weiß ich. Es geht nicht um das Blut selbst an sich, es geht um das Leben Jesu. Er gab sein Leben. Wenn es heißt, er vergoss sein Blut, dann geht es nicht nur darum, dass er diese, wie nennt man das, diese Substanz verloren hat, sondern es geht, dass er sein Leben verloren hat. Das ist das Prinzip des Blutes. Es geht um das Leben. In der Bibel steht Blut für Leben. Und Gott sagt, Leben für Leben. Leben für Leben. Wenn dein Leben den volle Wucht des Zornes Gottes und seines Grimmes nicht treffen soll, dann braucht es ein anderes Leben, das es trifft. Ein stellvertretendes Leben. Darum musste auch bei dem Passa ein stellvertretendes Lamm geopfert werden. Und was wird genommen? Das Blut unter den Türpfosten gestrichen. Es geht doch nicht um diese Substanz des Blutes, es geht um das Symbol, ein anderes Leben wurde dafür getötet. Also wird Gott das fehlerlose Lamm sein Leben stellvertretend nehmen für das sündhafte Leben jeder Erstgeburt. Für das fehlerhafte und schuldige Leben jeder Erstgeburt musste ein fehlerloses Leben gegeben werden. Das ist die Bedeutung und die Bedeutung vom Blut. Nochmal zur Erinnerung, Brot steht für das Leben Jesu, richtig? Aber für das fehlerlose Leben, für sein Leben, von klein auf dieser Welt, alles getan, ohne Schuld, ohne Sünde. Brot steht nicht für den Tod Jesu. Aber das Blut steht auch für Leben. Wieso zweimal Leben? Das Blut steht für das Leben, das Jesus gab. Brot steht für das Leben, das Jesus lebte. Blut steht für das Leben, das Jesus gab. Beides geht ums Leben, denn er ist das Leben. Denn er ist das Leben. Er schenkt uns ewiges Leben und er gibt sein Leben. Er ist das Leben. In ihm ist Leben. Er gibt das ewige Leben. Versteht ihr, die beiden Symbole beschreiben Leben. Und darum ist das Werk der Stellvertretung. Denn Gott verlangt von uns ein heiliges Leben. Das hat Jesus gelebt, symbolisiert im Brot. Schenkt er dir und sagt, willst du mein heiliges Leben haben? Nimm's auf. Und ich sage, danke, Jesus. Und dann denke ich, oh, nur wenn ich Brot esse, werde ich heilig. Das macht doch keinen Sinn. Wir werden doch heilig aus Glauben, dass es so ist und nicht aus Werken. Und dann sagt Jesus, und das ist mein Leben für dich gegeben, für deine Schuld. Willst du es haben? Trink. Und dann sagen wir, danke Jesus. Und dann trinken wir und dann werden wir gerecht. Das sei ferne. Wir werden gerecht, weil wir glauben, dass es schon vollbracht ist und nicht, dass wir es gerechtfertigt, wenn wir es nehmen. Und zwar müssen wir jeden Monat das machen, sonst sind wir nicht gerecht. Und wehe, ich verpasse ein Abendmahl, dann bin ich nicht gerecht. Habe ich kein ewiges Leben, keine ewige Gerechtigkeit? Das ist sakramentales Verständnis. Brot und Blut oder Brot und Kelch symbolisieren das Leben Jesu. Jetzt gibt es noch einen Aspekt. Also der ernannten Kelch, gehen wir wieder zu Markus zurück. Er nahm Kelch, dankte. Hier interessant, beim Brot heißt es segnete. Beim Kelch heißt dankte. Nicht, dass es zwei verschiedene Dinge sind, sondern da wird uns klar, dass das Segnen danken bedeutet. Das ist das Gleiche. Er dankte dem himmlischen Vater für das, was er da tun will. Und jetzt sagt er, was er da tun wird. Schaut mal, er nahm einen Kelch, dankte, gab ihnen, dass er ihn gab und wer daraus trinkt, das machen wir alles übernächsten Sonntag. Also wer sind die Teilnehmer? Wer darf essen? Wer darf trinken? Das gucken wir uns dann nochmal explizit an. Das lasse ich jetzt an dieser Stelle. Also er gab ihnen und sie trinken alle daraus. Und er sprach zu ihnen. Jetzt beginnt Jesus etwas. Er erklärt. Er erklärt ihnen und sagt nicht, das ist der dritte Kelch, der Erlösung symbolisiert nach unserer schönen Tradition. Er erklärt jetzt nicht in der rabbinischen Weise, wie sonst immer die Rabbiner getan haben, was man immer tun muss in jeder Abfolge des Passafestes, das macht er nicht. Er erklärt den Kelch. Und dann sagt er etwas Erstaunliches. Zuerst mal, er sagt, das ist mein Blut. Allein, dass der Kelch Blut zeigt, macht schon deutlich, dass es jetzt nicht um die Substanz ist. Da verwandelte sich nicht der Kelch in Blut, als er das hielt. Vor allem, er spricht in der Zukunft, dass für euch vergossen wird. Dazu noch mehr. Also sagt er Blut und damit sagt, das ist mein Leben. Er spricht von seinem Leben, das er hingibt, von seinem sterbenden Leben. Und so können wir übersetzen, das ist mein Tod. Wenn er vom Blut redet, dann sagt er, das ist mein Leben im Tod. Und dann sagt er etwas Interessantes, das ist mein Blut des Bundes. Wenn wir Abendmahl austeilen, wenn wir Abendmahl nehmen, für was danken wir? Ich habe mich heute, nicht nur heute, meine Vorbereitung, wann habe ich das letzte Mal selbst und andere hören sagen, Jesus, ich danke dir für das Blut des Bundes. Wann haben wir so gedankt? Wann? In manchen Gemeinschaften reicht man das Brot und sagt, der Leib des Herrn für dich gebrochen. Ich habe euch erklärt, der Leib des Herrn wird für dich gebrochen, also für dich gegeben. Alles klar. Dann teilen wir den Kelch aus, das Blut des Herrn für dich vergossen. Richtig? Richtig. Aber zu kurz. Denn was Jesus sagt, er nimmt den Kelch und sagt, das ist mein Blut des Bundes. Was glaubt ihr, wo liegt der Schwerpunkt? Auf dem Bund. Mit diesem Blut ist der Bund eingesetzt. Da geht es um den Bund. Das heißt, der Kelch bedeutet einen Bund. Es ist ein Bundeskelch, den wir trinken. Ein Bund, es geht um einen Bund. Kelch, Blut, Bund, diese drei Dinge sind wesentlich beim Verständnis von dem Wein, den wir trinken, von der Erlösung, die wir haben. Also die Handlung, die Jesus macht, er sagt nicht nur, dies ist mein Blut, das vergossen ist für viele. Nein, nein, das sagt er nicht. Das ist zu kurz. Dies ist mein Blut des Bundes, das vergossen ist für viele. Und hier kommen wir zu einem Thema, einem Riesenthema, einem wichtigen Thema, einem grundlegenden Thema, das Verständnis vom Bund. Was hat es mit diesem Bund auf sich? Sowohl Lukas Kapitel 22, Vers 20, wie 1. Korinther 11, Vers 26, in denen Paulus oder Jesus die Worte überliefert, Lukas die Jesu Worte überliefert oder Paulus die Jesu Worte überliefert, heißt es sogar, dies ist, ich lese es, komm, dann, bevor ich es falsch wiedergebe, das Wort Gottes. Lukas Kapitel 22, Vers 20. Ebenso, heißt Vers 20, ebenso nach dem Kelch nahm er ebenso den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Da stellt Lukas ans erste Stelle den neuen Bund und er sagt, in meinem Blut. Das heißt, der neue Bund hat was mit dem Blut Jesu zu tun. Der neue Bund hat was mit diesem Opfer Jesu zu tun, mit seinem Leben, das er hingibt, hat was mit einem neuen Bund zu tun. Und Lukas schreibt sogar vom neuen Bund, nicht einfach, das ist ein Bund, sondern der neue Bund. In gleicher Weise, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 26, sagt Paulus auch, indem er die Worte Jesu wiedergibt, denn Paulus hat nicht von den Jüngern gelernt, und spricht auch, das ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Fast wortwörtlich wie bei Lukas heißt es da. Also hier redet Jesus und sagt, was der Kelch bedeutet und was wir da gedenken sollen. So oft wir das tun. Wir müssen des neuen Bundes gedenken. Und was ist die Bedeutung des neuen Bundes? Ich will ihn kurz euch zusammenfassen. Ich versuche aufs Wesentliche runterzubrechen, das, was wir glauben, beziehungsweise was das Verständnis ist. Nicht nur des Kelchs, nicht nur des Blutes, sondern auch des Bundes. Die schnelle Definition von Bund, wie ich das runterbrechen würde, was ein Bund beschreibt oder ein Bund definiert. Ein Bund ist etwas, was ein Verhältnis, eine Beziehung festlegt. Das ist ein Bund. Wir kennen zum Beispiel sehr gut, viele von euch, den Ehebund. Ja? Es geht um eine Beziehung und um ein Zueinander und ein Miteinander. Und auf welcher Grundlage man ein Miteinander schafft. Auf welcher Grundlage lebt man miteinander? Auf welcher Grundlage geht man gemeinsam? Wie kann eine Gemeinschaft funktionieren? Wie kann eine Beziehung zueinander funktionieren? Was sind die Regeln? Könnte man so sagen. Ein Bund legt die Voraussetzungen, er legt die Bestimmungen und die Satzungen für eine Beziehung, eine Partnerschaft. Letztendlich ist das ganz grob eine Definition von Bund. Darum spricht ja Gott in seinem Wort, wenn er die Beziehung zu seinem Volk Israel festlegt, dann redet er von Rechtsbestimmungen, Ordnungen und Satzungen. Und dann fasst er das zusammen im Gesetz. Das, was wir als Gesetz kennen, sagt, das sind meine Rechtsbestimmungen, meine Ordnungen, meine Satzungen. Das tut alle. Und wenn ihr das tut, dann wird unsere Beziehung wie sein? Gut. Nicht nur gut, sie wird Segen hervorbringen. Verheißungen sind verknüpft mit Land, mit Milch und Honig, mit Segen, mit Regen und Ernte, mit allem. Es gibt eine Definition dann von Segen und Fluch. Gott sagt und legt die Grundlage des Bundes vor, der Beziehung und sagt, wir machen fest, wir schreiben es auf. Was habt ihr zu tun, damit die Beziehung funktioniert? Und was ist mein Teil, damit die Beziehung funktioniert? Und wenn beide ihr Teil erfüllen in eine Beziehung, oder andersrum, wenn beide sagen, ja, das wollen wir tun, und Gott sagt, das will er auch, dann schließt man einen Bund. Man gibt ein Versprechen ab. Und der Inhalt des Bundes ist die Festlegung der Beziehungsstruktur. Versteht ihr? Mal in ganz, ganz, ganz grob. Das Thema ist gewaltig. Das Thema ist tief. Aber ich will es ganz grob so runterbrechen. Es geht um die Voraussetzungen und Regeln, Bestimmungen und Satzungen einer Lebensgemeinschaft. Und ich sage es bewusst, einer Lebensgemeinschaft. In dem Fall geht es um eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Was braucht es, damit wir mit Gott leben können und Segen empfangen? Leben empfangen. Was braucht es für diese Beziehung? In der Schrift finden wir viele Bündnisse. Immer wieder spricht Gott, dass ein Bund schließt. Ich nehme mal ein paar unumstrittene. Es gibt ein paar umstrittene, wo man sich dann nicht einig ist. Ist das ein Bund? Ist das kein Bund? Aber ich nehme ein paar. Zum Beispiel Noah-Bund, kennt ihr. Besiegelt dann durch den Regenbogen, eingeweiht durch ein Opfer auch. Wir haben einen Abrahams-Bund, den Gott eingesetzt hat. Auch ein zwar düsterer Abschnitt, aber umso herrlicher Abschnitt. Wir haben einen Davidsbund, den Gott mit David schließt, der letztendlich uns Christus verheißt. Einen deiner Nachkommen werde ich auf deinen Thron setzen und so weiter. Es gibt mehrere Bünde, das sind nur ein paar Beispiele. Gott regelt die Beziehung zwischen Menschen immer in Bündnissen. Er sagt ihnen, was ist die Voraussetzung dafür, dass sie von ihm Segen bekommen und Leben bekommen. Und so, wenn wir auch viele Bündnisse in der Bibel haben, so gibt es aber, und es ist erstaunlich, dass im Neuen Testament wir nicht von vielen lesen, sondern immer von einem, von dem ersten Bund und dann von dem neuen Bund oder beziehungsweise dem zweiten Bund. So geht man ins Neue Testament, dann zum Beispiel Hebräerbrief. Das ist eins der besten Briefe, um sich mit dem Bund oder einer Bundestheologie sich auseinanderzusetzen. Da ist die Rede von einem Bund, von einem neuen Bund. Und da wird es deutlich, dass es den ersten Bund gab. Und damit beschreibt der Hebräerbrief und redet von dem einen ersten Bund, und zwar den Bund, den Gott mit dem Volk Israel im Berg Sinai schloss. Und das im Kontext des Gesetzes. Und er sagt, das ist die Grundlage, wie wir eine Beziehung führen werden. Das ist das Gesetz. Da sind die Ordnungen, Bestimmungen in den Satzungen. Das ist der erste Bund. Auf dieser Grundlage hat Gott gesagt, werde ich einen Bund mit euch schließen. Und dann, als Gott diesen Bund mit ihnen geschlossen hat, als er diese Beziehung geregelt hat und die Voraussetzungen dafür geklärt hat, wie wurde dieser Bund eingesetzt? Durch das Blut. Mose besprengte mit dem Blut sowohl die Gesetzestafeln, was die Grundlage, diese Voraussetzung bildeten, wie auch das Volk, wie das Zelt und so weiter. Er besprengte alles und mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes, eines Opfertieres, eines stellvertretenden Tieres, mit dem Blut wurde dann dieser Bund eingeweiht, wurde in Kraft gesetzt, wurde bestätigt. Es hat zwei Bedeutungen in dieser Weise. Das heißt, durch das Blut wird es wirksam gemacht. Warum? Ich erkläre es euch ganz kurz, weil mit dem Bund, man kann es auch anders übersetzen, Testament. Wir kennen es, das Alte Testament und Neues Testament. Also dieses Wort Bund wird auch synonym mit Testament verstanden. In dieser Weise. Wann tritt ein Testament in Kraft? Jemand schreibt ein Testament, richtig? Und dann sagt er, du wirst alles bekommen von mir, was mir gehört. Aber wann wird jemand das bekommen, was ihm gehört, im Testament steht? Wenn ich sterbe, dann gehört alles dir. Also muss, damit die Verheißungen und das Erbe, das darin wird verknüpft, in Anspruch genommen, muss der Schreiber oder der das Erbe hat oder das Erbe gibt, das die Verheißungen gibt, muss vorher sterben. So wird mit dem Blut das Testament gültig. Mit dem Tod wird das Testament gültig. Das ist das Erste. Das Zweite, aber die zweite Bedeutung ist genauso wichtig, dass mit dem Blut noch etwas weiteres gesagt wird, nämlich eine Warnung. Und zwar, dass wenn jemand diesen Bund bricht, muss er mit dem Leben bezahlen. Mit seinem Blut muss er dafür bezahlen, wenn er die Bestimmungen, die Ordnungen, die diese Beziehung regeln, wenn er sie bricht. Das kostet ihn sein Leben. Also mit dem Blut wird das Testament eingesetzt, in Kraft gesetzt, und mit dem Blut wird damit auch eine Warnung ausgesprochen. Wenn man es bricht, dann kostet es dich dein Leben. So wie man die Tiere schlachtete, in zwei Teile legte und die beiden Bundesparteien durch die Mitte hingingen, sagten sie, wenn wir den Bund brechen, würde uns gehen wie diesen ganzen Tieren. Wir werden in zwei geteilt, wir werden sterben. Das war die symbolische Verpflichtung des Einhaltens und Bekräftigen, okay, es kostet mich den Tod. Könnt ihr mir soweit folgen? Jetzt wäre die Zeit, aus einer guten Predigt eine schlechte zu machen und es zu überziehen und mit euch in den Hebräerbrief zu gehen und Kapitel 8, 9, 10 anzuschauen. Und wenn ich ehrlich bin, darauf habe ich mich voll gefreut. Ich will euch nur zwei, drei Verse eben das aus diesem Grund da noch vorlesen, weil damit es nicht ganz so gut wird. Hebräerbrief, geht mal mit ganz kurz hinein. Nur damit ihr kennt diesen Brief so gut. Wir haben ihn in der Schriftlesung im Gottesdienst gelesen, in verschiedenen Kontexten auch darüber schon geredet, ausgelegt. Und ich bin mir sicher, dass ihr da sehr gut drin seid. Deswegen, ich werde nicht komplett lesen, sondern euch ein paar Eckpunkte, Daten geben und das bestätigen, was Jesus eigentlich da eingesetzt hat und euch das kurz vor Augen mal. Erstens, mit Kapitel 7, ganz grob, beginnen wir dahin, dass uns ein neues Priestertum vorgestellt wird. Und zwar nicht ein Priestertum, das levitische Priestertum, das eben Opfer darbringen musste, um dieses Blut zu geben, sondern es wird eine neue Ordnung, eine Ordnung Melchisedek bestätigt. Und dass Jesus Christus, unser Hohepriester, ist nach einer anderen Ordnung, eben nicht nach der Ordnung des ersten Bundes, sondern nach einer ganz neuen Ordnung. Und warum? Hebräerbriefschreiber sagt uns warum, Vers 18. Warum kam Jesus und hat einen neuen Bund eingesetzt? Warum hat er einen neuen Bund in Kraft gesetzt? Wozu braucht es einen neuen Bund, wenn Gott schon einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk, wenn er schon die Bedingungen festgelegt hat? Ich sage euch ganz, ganz schnell, weil der erste Bund nicht so gut für uns ist. Weil der erste Bund letztendlich nur eins für uns bringt. Was? In zwei Hälften geteilt zu werden. Wir sind unter dem ersten Bund Todgeweihte. Weil wenn wir den ersten Bund brechen, bedeutet es für uns den Tod. Wer kann den ersten Bund halten? Ich muss euch nicht überzeugen davon. Von daher ist dieser erste Bund für uns kein guter Bund. Und darum schreibt der Hebräerbrief Vers 18 in Kapitel 7. Denn aufgehoben, und zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Gesetz hat nicht uns das gebracht, die Verheißung, die wir so gerne hätten von Gott. Das Leben, das wir von ihm wünschen, das erste Gesetz, der erste Bund, konnte uns diese Verheißung nicht bringen, weil wir uns an die Regeln nicht halten können, weil wir die Voraussetzungen nicht erfüllen konnten. Also sagt Gott, ich mache einen neuen Bund mit neuen Voraussetzungen. Und das ist übrigens eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Vers 22 schreibt der Hebräerbrief, so ist Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden. Das heißt, Jesus hat etwas Besseres gemacht. Etwas Besseres. Und er redet, was das Bessere ist, in jetzt Kapitel 8, und redet von einem neuen Bund. Ich lese ab Vers 6. In Kapitel 8. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet worden ist. Was Jesus eingesetzt hat, was Jesus mit seinem Blut in Kraft gesetzt hat, eingesetzt hat, ist Folgendes. Er hat einen Bund geschaffen, der bessere Verheißung ist, hat. Inwieweit bessere Verheißung? Sie werden uns entfaltet in Jeremia 31, in Ezekiel 36, all das, was der Hebräerbriefschreiber zitiert. Ich fasse es euch nur kurz zusammen, was die besseren Verheißungen sind. Die Verheißung, die uns gegeben ist, dass wir ein Gott zugewandtes Denken bekommen, was vorher nicht da war. Wir bekommen ein Denken auf Gott ausgerichtet, ein Sinnen auf Gott. Wir bekommen ein neues Herz. Wir bekommen eine Zusicherung der Teilhaber der göttlichen, des Gottesvolkes zu sein. Wir bekommen eine Erkenntnis des Herrn. Wir werden Gott erkennen. Diese Erkenntnis wird, er macht da keinen Unterschied, ob groß oder klein, wer auch immer. Jeder wird Teilhaber dieser Erkenntnis sein. Und es ist die Zusicherung der Gnade Gottes und dass er unsere Sünden nie mehr gedenken wird. Ist das gut? Ich würde so gerne jeden einzelnen Punkt mit euch anschauen. Das ist Evangelium. Ich lese euch nur die letzten Verse, Vers 11 ab. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bürger lehren und sagen, erkennt den Herrn. Übrigens, das bedeutet nicht, es wird keine Bibelschullehrer oder Prediger mehr geben. Das heißt, die Erkenntnis Gottes geschieht nicht durch Menschen und Unterweisung. Gott selbst wird durch seinen Geist sich uns offenbaren. Er wird uns Erkenntnis Gottes geben über ihn. Er wird seinen Geist in unser Innerstes geben. Dann heißt es, denn alle werden mich erkennen, von klein bis zum Großen. Es wird kein Unterschied. Man muss nicht als bestimmte Reife, Intelligenz, Ausbildung, Stand, Nation, was auch immer. Kein Unterschied. Weder arm noch reich, weder groß noch klein, spielt keine Rolle. Denn was die Rolle ist und was spielt, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeit gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Freunde, das ist das Bessere. Ich werde ihre Ungerechtigkeit mit Gnade begegnen. Nicht mit dem Tod, nicht mit Strafe, mit Gnade. Ist das gut? Und ich werde ihre Sünden nie mehr gedenken. Ich werde sie nicht wieder hochholen. Weißt du, was du da gemacht hast? Weißt du noch das? Und das ist das und hier? Mal guck mal dich mal an. Das wird Gott nicht tun. Das machen wir und der Feind macht ständig. Gott macht's nicht. Denn der neue Bund verheißt, ich mach's nicht mehr. Die Grundlage meiner Beziehung zu dir ist nicht mehr dein Verhalten. Versteht ihr? Die Grundlage der Gemeinschaft, der Beziehung ist nicht mehr deine Sünde. Denn wenn das ist, dann gibt's keine Gemeinschaft. Die Grundlage unserer Beziehung, unseres Bundes ist eine andere. Deine Schuld nehme ich weg. Deine Sünde nehme ich weg. Und dann können wir auf einmal miteinander Gemeinschaft haben. Das, was uns trennen würde, nehme ich weg. Wie? Ich lasse meinen Sohn für jede Schuld der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für dich sterben. Und die Schuld ist dann bezahlt. Und weil da keine Sünden mehr ist, brauchst kein Opfer mehr und unsere Beziehung ist garantiert. Versteht ihr? Der neue Bund garantiert uns eine Beziehung zwischen Gott, die nicht mehr aufgehoben wird, für das Brechen bestimmter Regeln wir dann nicht bezahlen müssen. Das ist der neue Bund. Was für eine herrliche Verheißung. Ein besserer Bund. Und wenn Jesus sagt, nimmt einen Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dann meint er, der ganze Zorn Gottes, der deine und meine Beziehung kaputt macht, wird ausgegossen und mir gegeben. Ich trinke ihn komplett aus, damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Das ist der neue Bund. Auf Grundlage meiner Tat, um Gott, mit Gott eine Beziehung zu leben, brauchst du ein heiliges Leben, richtig? Jesus sagt, guck mal, habe ich gemacht, schenke ich dir. Du kannst jetzt vor Gott heilig sein durch mein Leben, schenke ich dir. Und für all die Sünden, die du begangen hast, fordert Gott den Tod. Diesen Kelch trinke ich für dich. Das heißt, alle Schuld wird bezahlt. Das ist der neue Bund. Und das Letzte, und damit komme ich zum Schluss, das Letzte ist folgendes. Das ist Kapitel 9. Dann redet jetzt der Hebräerbriefschreiber von diesem Blut, der diesen Bund jetzt ratifiziert oder einsetzt, bekräftigt, in Kraft setzen lässt. Und er erklärt diese Wahrheit so, Vers 15, Kapitel 9. Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen durch den ersten Bund, er sagt, Jesus Christus ist für dein und mein Vergehen, das wir unter diesem ersten Bund begangen haben und somit die Beziehung mit Gott zerstört worden ist. Für diese Schuld, die unter dem ersten Bund war, ist Jesus gestorben. Für jede Übertretung des Gesetzes ist er gestorben. Das ist das Erste. Und dann geht er weiter und sagt weiter. Warum? Die Berufenen, die Verheißung des ewigen Lebens empfangen. Er sagt, dass in diesem Bund, wir also nicht nur unter den Vergehungen des Gesetzes freigesprochen werden, sondern zugleich mit diesem Bund eine Verheißung des ewigen Lebens bekommen. Inwieweit? Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss auch notwendig der Tod eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange er lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingesetzt worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und so weiter. Vers 20. Und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Als Jesus sagt, dies ist das Blut des Bundes, das sind die gleiche Formulierung, die Mose sprach, als er den ersten Bund einweihte. Als Jesus mit seinem Blut kam, weihte er einen neuen Bund, einen weit besseren Bund, nicht einen irdischen Bund, der nur das Fleisch heiligen könnte. Er weiht einen Bund, der unser Gewissen reinigen und heiligen kann. Und reinigt, nicht nur kann, sondern es reinigt. Es ist ein weit besserer Bund, den Jesus eintritt. Ich komme zum Schluss, ich bin fertig fast. Folgendes. Was feiern wir im Abendmahl? Das pure Evangelium in zwei Akten, in zwei symbolischhaften Handlungen. Wir bekommen das Brot und damit erinnern wir uns, dass Jesus sagt, schau mal Willi, das Leben, das ewige Leben, mein Leben, das ich habe, ich bin das ewige Leben, schenke ich dir. Wir kriegen sein ewiges Leben. Das ist das Erbe. Wir erben was? Ewiges Leben, das ist unser Erbe. Das steht in dem Neuen Testament. Dieses Testament hat Jesus geschrieben. Jesus hat geschrieben, ich werde mein Leben verschenken. Ich schenke mein Leben, ich gebe mein Leben für dich, dich, dich. Und dann stehen Namen in dem Buch des Lebens geschrieben. Da steht drin, in diesem Testament, wer kriegt ewiges Leben? Okay? Und dann sagt Jesus, aber ihr kriegt es nur dann, wenn ich sterbe. Denn das Testament gilt nur dann, wenn ich dann tot bin, damit wir sein Leben geschenkt bekommen haben und das Testament rechtskräftig gültig wird, muss er vorher sterben. Und er starb dann nicht an Alter oder Krankheit, sondern er gab sich bereitwillig sofort hin, damit du sofort ewiges Leben kannst. Haben kannst. Er sagt nicht, okay, Willi, warte, bis ich mein Leben gelebt habe und so in Ruhestand und wenn ich alt bin, vielleicht kannst du dann erbst du meins. Nein. In der Blüte seines Lebens, in der Kraft des Lebens, sagt er, ich bin bereit, mein Leben zu verlieren, damit du Leben hast. Und wenn er das Blut nimmt, sagt, mit diesem Blut, mit meinem Leben, werde ich dieses Erbe in Kraft setzen, wirksam machen. Ab welchem Moment haben wir ewiges Leben dann? Ab welchem Moment sind wir Erbe? Ab dem Moment, an dem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Ab dann ist diese Verheißung, dieses Versprechen rechtskräftig geworden. Wird diese Verheißung immer Monat für Monat erneuert? Weil zwischendurch man... Nein! Ein für allemal. Denn... Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Opfer mehr für Sünden. Jesus muss nicht abermals aufs Neue sterben. Er muss nicht abermals aufs Neue leben. Ein für allemal. Das dürfen wir bezeugen. Das glauben wir. Daran erinnern wir uns, weil wir vergesslich sind. Dazu in der nächsten Predigt mehr. Wer hat Anteil? Wer hat Anteil an diesem Abendmahl? Wer hat Anteil an diesem Bund? Ich werde euch das nächste Mal aufzeigen, von unserem Markus-Text ausgehen. Und dann werden wir über drei Stoßrichtungen des Zwecks des Abendmahls. Was ist eigentlich, was wir Monat für Monat machen? Wenn das nicht unsere Erlösung ist, weil sie vollbracht ist, warum machen wir das? Und wir müssen es machen. Ich werde es euch erklären, warum wir es trotzdem Monat für Monat oder Sonntag für Sonntag, wie auch immer, wann auch immer, warum wir es trotzdem machen sollen. Wir werden uns das nächste Mal in 2 Wochen damit beschäftigen. Gott segne euch dabei. Amen.